So, ich sag schon mal guten Abend. Alle, die schon mal hier waren, kennen das schon. Wir warten wie immer auf unsere Gäste. Unsere Gäste, nämlich die beiden Gäste, sehe ich hier schon. Gucken wir mal, ob sie auch gleich zu uns stoßen. Jawohl, da ist schon Katharina Hamberger. Hallo.
Hallo.
Schön, dich zu sehen. Und
Ebenso.
jetzt schauen wir mal, ob wir hier Frank Staus auch noch in die Runde kriegen. Den habe ich hier gerade doch schon entdeckt. Und Thorsten Faas kommt wie immer zum Schluss, wenn alles andere erledigt ist. Da ist auch Frank Staus.
Hallo.
Top.
Hallo.
Sehr schön.
Klappt
Ja,
das?
klappt.
Gut, bin ja neu hier.
So, es schauen auch schon einige zu. Wir können schon mal Bescheid sagen. Wir warten noch auf Thorsten Faas, der sich immer als letzter hier in die Runde einwählt. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon mal, dass so viele hier dabei sind. Nach der Wahl das Interesse offensichtlich sehr groß, ein bisschen mit uns gemeinsam darüber zu reden. Was war das für eine Wahl? Schauen wir mal. Katharina, es sieht aus, als seist du noch bei der Arbeit. Kann das sein?
Das ist der einzige Ort, wo ich nicht befürchten muss, dass irgendjemand reinkommt und diese Aufnahme
Stört.
stört.
Okay. Das heißt, du hast uns jetzt deine Familie vorenthalten und hast gedacht, ich mache es ruhig im Studio oder beziehungsweise im Büro.
Ja, ich wollte nicht diesen Momentum, den wir kennen, von diesem Interview-Moment, wo dann das Kind reinkommt und dann die Frau, bei mir, was dann der Mann hinterherläuft. Aber ich glaube, bei Robert Habeck gibt es das ja auch, ne, dass der Sohn dann durchs Bild läuft.
Ja, diese Szene spielte sich jetzt im Laufe des Wahlkampfs irgendwie auch nochmal in meine Timeline. Da ist ja der Sohn, glaube ich, oberkörperfrei in irgendein Interview reingeraten. Gut, es ist so, die Dinge passieren. Insofern, und Frank Staus hat interessante Deckenbeleuchtung oder sowas. Ah,
Filter wahrscheinlich,
Ja, ich bin in
oder?
unserem Ferienhaus in der
Auch nicht
Uckermark, ja.
schlecht. Okay.
Ja,
Ein
das
bisschen
stimmt.
Erholung nach der Wahl.
Ja, zwischen den Wahlen, weil wir machen ja Hamburg als Agentur und das wird ja nochmal spannend am Sonntag.
Ich wollte gerade sagen, dann können wir eigentlich die Zeit nutzen, wo auch immer Thorsten Faas bleibt, der vor wenigen Minuten mir hier noch Nachrichten geschrieben hat.
Ich habe mal in der Phoenix-Runde
Oh.
auf Thorsten gewartet. Und zwar in dem Augenblick, als der Countdown bei ungefähr 8 Sekunden stand. Also
Und jetzt ist die entscheidende
ist nichts
Frage,
Neues.
hat er es rechtzeitig in die Phoenix-Runde geschafft?
Ja, aber halt, also im wahrsten Sinne des Wortes auf die
Okay.
letzte Sekunde. Und
Na, da ist er
in
doch.
diese
da,
Runde
ja,
hat er es jedenfalls
immer,
auch geschafft.
immer, immer auf die letzte Sekunde. Ich habe gerade von deinem legendären Auftritt,
Also
ja, habe ich schon erzählt.
die
Natürlich.
Studiouhr hier, die ja eine sehr genaue Atomuhr ist, die zeigt, hat jetzt wirklich 5 Sekunden vor halb angezeigt.
Thorsten, fantastisch. Toll. Schön, schön, dass alle da sind. Auch Thorsten Faas ist noch bei der Arbeit. Ich erkenne im Hintergrund das Büro. Genau, im OSI wieder. Ja, schön, dass wir alle da sind. Es sind auch ganz viele andere da. Genau, das Beste kommt zum Schluss. Thorsten, da gibt es schon Support im Chat für dich. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. 3 Tage nach der Bundestagswahl. Herzliches Willkommen an alle, die uns zuhören, an alle, die schon mal da waren oder jetzt neu dabei sind und mit uns ein bisschen auf diesen Wahlsonntag schauen wollen. Und schon in guter Tradition von 7x7 darf ich zum 8. Termin, der komplett aus der Reihe fällt, einen unserer beiden Gäste schon mal vorstellen, Frank Staus. Wir freuen uns sehr, der Politik-Kampagnen-Kommunikationsberater, der gerade schon verraten hat, dass er auch in Charge ist für Hamburg. Und was sich hinter Wir machen Hamburg verbirgt, das können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Erstmal herzlich willkommen, toll, dass Sie da sind.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Dann übernehme ich gerne und darf sehr, sehr herzlich auch Katharina Hamberger hier in unserer Runde begrüßen. Journalistin beim Deutschlandfunk hier im Berliner Hauptstadtstudio, auch auf sozialen Netzwerken, sehr umtriebig, sehr präsent, sehr erklärend, in toller Art und Weise oft unterwegs. Insofern ganz viele verschiedene wunderbare Perspektiven auch aus der Richtung für unser 7x7 heute Abend hier. Herzlich willkommen auch dir natürlich.
Danke für die Einladung.
Du wart ihr denn am Sonntag?
Ich war in einer sehr langen Schlange zunächst vom Konrad Adenauer. es war anstehend wie im Berghain und man musste hoffen, dass man zur richtigen Zeit drin ist. Und dank der lieben Kollegen vom Fokus, von T-Online und vom RND, die schon weiter vorne in der Schlange standen, bin ich dann so ein bisschen nach vorne gerutscht und war dann den ganzen Abend über fast im Konrad-Adenauer-Haus und dann danach noch hier in diesen Räumlichkeiten und habe einen Podcast gemacht. Das war mein Wahlsonntag und eingeschlafen, glaube ich, bin ich erst um 1:30, kurz bevor klar war, ob das BSW reinkommt oder nicht.
Frank,
ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte eine Einladung ins Willy Brandt-Haus, aber ich hatte meine Patenkinder bei uns und habe dann nach den ersten vorsichtigen Trends beschlossen, dass wir uns das zu Hause angucken. Und das war aber ganz nett, weil die sind 14 und 16 und da war es ganz interessant, diesen Wahlabend mit ihnen zu gestalten, zumal der Ältere halt gerade am 13. Februar 16 geworden ist und sich bitter darüber beklagt hat, dass er ja eigentlich hätte wählen dürfen, wenn es eine Europawahl gewesen wäre. War es aber nicht.
War es nicht und noch ärgerlich, oder was heißt noch, ich weiß gar nicht, aber für all diejenigen, die im Sommer 18 werden, war es natürlich auch ärgerlich, weil die im September hätten wählen dürfen, aber jetzt nicht. Eine sehr frustrierende Wahl für viele junge Menschen tatsächlich.
Das stimmt. Genau.
Julia, du warst auch im Studio irgendwo, ne? Habe ich gehört.
Ja,
gestern, wir waren in Kontakt, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe Katharina Hamberger zugehört, die in das Studio, in dem ich stand, geschaltet wurde, nämlich ins Berliner Funkhaus des Deutschlandfunk Kultur, wo aber die gemeinsame Sendung von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur stattfand. Und da haben wir von 17 bis 21 Uhr uns alles rund um diese Wahl gegeben. Und unter anderem eben Katharina aus dem Konrad-Adenauer-Haus gehört mit ersten Einschätzungen. Wir waren da in einer großen Runde, es waren super viele Leute in diesem Studio, auch Kollegen aus der Geschichtswissenschaft, aus der Soziologie, also ganz bunte Truppe. Und wir waren am Ende ein bisschen traurig, das kann ich sagen, weil um 21 Uhr, als wir dann da Schluss gemacht haben und der Politik-Podcast übernommen hat, unter anderem, ja, einfach so vieles noch unklar war. Und wir dann kurz überlegt haben, ob man nicht Wahlsendungen einfach, egal ob jetzt im Radio oder im Fernsehen, grundsätzlich erst so ab 20 Uhr beginnen sollte, weil einfach erwartbar ist, dass man in die Nacht hinein viel zu erzählen hat. Aber das ist vielleicht nur eine kleine Lehre oder ein kleiner Gedanke nach diesem doch, um es Thorsten mit deinem vielleicht Lieblingswort zu sagen, bemerkenswerten Wahlsonntag.
Ja, man weiß es ja halt nie so genau, ne? Ich meine, es gibt ja auch Wahlsendungen, da ist um 18 Uhr im Prinzip die Messe gelesen und alles klar. Und dann gibt's andere und der Sonntag war tatsächlich wieder so einer, wo man, ich hatte ja das Vergnügen in was sich ein bisschen schräg angefühlt hat, dass ich am Sonntagmorgen von Berlin nach Bonn gefahren bin, um dann im Phoenix-Studio in Bonn zu sein. Aber das ist so, diese hypothetischen Wahlsendungen, die haben immer so was ein bisschen Schweres, weil man redet die ganze Zeit über irgendwas, wo man sagt, ja, aber vielleicht kommt es auch ganz anders und dann ist aber alles, was wir hier sagen, auch nicht mehr so relevant und so. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Aber man sollte vielleicht nochmal betonen, diese gemeinsame Wahlsendung von Blau und Orange ist ja schon auch eine Zeitenwende, oder? Kann man das so sagen aus Sicht des Deutschlandfunks? Ja, ist schon selten, dass man es zusammenschaltet, oder? Die Programme?
Es wächst was zusammen. Also das war ja schon, wir hatten ja schon vor kurzem eine Wahlsendung, die quasi von beiden Sendungen, von beiden Sendern bestritten worden ist, wo aber dann die beiden Sender jeweils getrennt stundenweise das Programm gestaltet haben und jetzt war es das erste Mal zusammen und dann legt man natürlich das zusammen, was die jeweiligen Sender dann halt auszeichnet und was sie mitbringen. Die sind ja sehr unterschiedlich in ihrer Anlage. Und der Politik-Podcast lief dann tatsächlich, der danach kam, auf allen drei Programmen. Der lief ja sogar noch auf Deutschlandfunk Nova. Das heißt, besser ist dann wirklich alles zusammengekommen im Deutschlandradio. Und das finde ich eigentlich ganz gut, da die Kräfte zu bündeln. Ich glaube, weil wir im Radio wahrscheinlich in so einer Wahlnacht ein bisschen im Hintertreffen sind, was das Fernsehen betrifft. Die fast alle gucken dann halt sich alles im Fernsehen an mit den schönen bunten Säulen und so, das haben wir halt nicht. Wir müssen halt viel mehr beschreiben, aber wenn man alles zusammenschmeißt und jeder seine Kompetenz einbringt, ist das doch super.
Ich würde mal noch kurz einen Moment so bei diesem Wahlabend bleiben. Katharina, du hast gesagt, du warst den ganzen Abend im Konrad-Adenauer-Haus. Lange Schlange. Ich glaube, Adenauer-Haus und Berghain ist auch nicht die erste Assoziation für viele. Also auch schon an sich irgendwie spannend in der Beschreibung. Wenn du so an diese Stunden da im Adenauer-Haus denkst, was war so der Moment, der irgendwie hängen geblieben ist? Welches Bild, also gerade du hast es gesagt, im Radio muss man viel mehr beschreiben als im Fernsehen. Was ist hängen geblieben? Welches Bild hast du mitgenommen aus diesem Wahlabend neben vielen anderen, was wirklich so präsent war?
Gar nicht so sehr das Bild, sondern so eine Stimmung. Also das war ja der Wahlsieger. Aber es war kein jubelnder Wahlsieger, sondern ein total ernüchterter Wahlsieger. Und das ist mir schon so hängen geblieben, so dass dann, als die erste Prognose kam, dann um 18 Uhr, dass erstmal kurzer Moment Stille war und dann brach der Jubel bei der JU los. Das ist aber deren Aufgabe, dass die JU da jubelt. Und bei allen anderen merkte man so, das geht nicht über 30. Das waren schon so Gesichter, die eher ein bisschen enttäuscht waren. Und das hat man über den ganzen Abend hin gemerkt, dass das einfach ein Sieg war, aber nichts ist, worüber man jetzt sich den ganzen Abend über im Arm liegt. Vor allem, weil man ja nicht wusste, ob das BSW noch reinkommt, die FDP noch reinkommt, welche Koalitionsoptionen man jetzt eigentlich überhaupt hat. Das waren so Unsicherheiten, die da noch im Raum standen. Und gerade, also wenn es um Bilder geht, fand ich schon nochmal eindrücklich, dass die Leute, die aus den Ostlandesverbänden der CDU waren, dass denen besonders der Schrecken anzusehen war, wie die Wahlergebnisse dort ausgefallen sind.
Wie hast du es erlebt, Frank? Was ist so dein Key?
Na, das Kuriose an Wahlpartys, ich habe ja beim besten, ich meine, deswegen, ich gehe eigentlich, also ich ertrage es eigentlich fast nicht mehr hinzugehen, weil ich hatte es so viele und es dauert ja immer. Also erstmal ist es ja so, um 18 Uhr musst du so tun, als ob du überrascht wärst. Und dann kommt ja noch dazu, dass man einerseits bedröppelt sein muss, wenn es ein schlechtes Ergebnis ist. Aber wie jetzt bei der SPD beispielsweise, mussten alle entsetzt und bedröppelt sein, wobei natürlich alle im Prinzip erleichtert waren, sie bei 16,5 gelandet waren. Und nicht bei 13,5. Das darf man dann aber auch nicht zeigen, weil es ja immer noch wahnsinnig schlecht ist. Aber ich glaube, insgesamt war das so klar. Ich hatte mich ja da auch und dann auch nochmal klar während des Abends ausgetauscht mit einigen. Aber man hat da trotz dieses schlimmen Ergebnisses ja auch schon in andere Abgründe gesehen, selbst an diesem Tag, im Verlauf des Tages noch, wo es zwischenzeitlich ja auch mal so gewisse Ausschläge gab. Man kann das ja immer so ein bisschen feststellen oder die Institute können es feststellen, je nachdem, wie Wahlbeteiligung ist und wie Exit-Polls laufen. Und ich glaube, am Ende haben alle bei den 16,4 gesagt, ja, ist schlecht, aber immer noch von den Schlechten am absolut obersten Rand der Umfrageergebnisse, die wir im Vorfeld hatten. Und insofern, ja, das war spannend. Aber wie du richtig sagtest, Thorsten, ich meine, am Ende, im Prinzip weiß man ja Punkt 18 Uhr meistens, ne? Also wie es gelaufen ist. Und der Grund, warum ich nicht so gerne hingehe, ist, dass es ja dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten des Besäufnisses gibt. Und das eine ist halt Frustsaufen, das ist meistens noch mit einem viel schlimmeren Kater am nächsten Tag verbunden. Und das andere ist halt das Erleichterte. Und aus dem Alter bin ich glaube ich raus. Ja, aber insgesamt war es natürlich so, es waren auch, und ich glaube, das ist vielen so gegangen, man hatte so zwei Herzen in einer Brust. Auf der einen Seite, mir persönlich ging es natürlich so, dass ich nur kein Fan des BSW bin. Auf der anderen Seite hätte man auch eine gewisse Schadenfreude empfunden, wenn jetzt Merz und Söder mit SPD und Grünen gemeinsam eine Regierung hätte bilden müssen. Auf der anderen Seite war der Schock dieser 3 Jahre Ampelregierung eigentlich auch zu tief und die Aufgaben, die vor uns liegen, einfach viel zu groß, als dass man sich nicht wirklich gewünscht hätte. Am Ende hoffentlich wird es eine Kombination, die zumindest die Aussicht hat, stabil, verlässlich und seriös zu arbeiten. Aber ich denke, wie wir jetzt schon sehen, ist da auch klimatisch noch eine ganze Menge zu tun.
Ja, und ich finde es auch ganz spannend. Also es gibt jetzt auch wieder diese Debatten, ne? 15% nicht im Bundestag vertreten. Genau deswegen hat man Sperrklauseln übrigens, ne? Also ich meine, das hat man an diesem Wahlabend eigentlich par excellence sehen können. Was, man kann das unterschiedlich bewerten, aber was der Sinn und Zweck von Sperrklauseln ist, dafür war dieser Wahlabend eigentlich ein sehr schönes Lehrbeispiel, zu sagen, naja, wir wollen Regierungsbildung erleichtern. Und wenn eben kleine Parteien dann nicht reinkommen, dann ist es eben auch leichter. Das war ja, ich meine, das ist letztlich das gewesen, was am Ende im Raum stand und was dann aber auch passiert ist. 2 statt 3 Regierungspartner.
Obwohl ja die Frage schon ist, hat es das, also erleichtert wäre für mich, wenn man sich's aussuchen könnte ein bisschen, als dass 2 zusammengezwungen werden. Das hat man in dem Fall. Und man hätte es auch in dem anderen Fall gehabt, dass wenn das BSW drin gewesen wäre oder die FDP, dass man mit der FDP hätte man ja vielleicht sogar noch diese Deutschlandkoalition als Möglichkeit gehabt. Mhm. Wobei auch die Frage gewesen wäre, ob das so eine schöne Koalition dann am Ende geworden wäre, auch wenn das die Union immer sagt. Aber eine FDP, die vielleicht in der Todeszone auf FDP pur pocht, ist vielleicht auch nicht immer der beste Koalitionspartner. Aber denn in der BSW drin hätte man eine Dreierkoalition machen müssen, wäre auch nicht schön geworden, wahrscheinlich. 3, die zusammenarbeiten wollen, die es nicht wollen.
Nee, mach du, alles gut. Lebt ihr denn in verwaisten Wahlkreisen, wisst ihr das?
Nee. Also du weißt es nicht oder nee, du
ich
lebst
ich auch nicht. Nicht.
Ich lebe nicht dort. Ich lebe nur in einem Wahlkreis, der ich wohne ja in diesem Wahlkreis, also ich bin ja Prenzlauer Berg und wohne in diesem komischen Konstrukt, dass mein Wahlkreis, weil der Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg so wenig Wahlberechtigte hat, um ein ganzer Wahlkreis zu sein, ja ein Teil des Prenzlauer Berg Ost dazugekommen ist und ich wohne in diesem Teil des Prenzlauer Bergs Ost, der zu Friedrichshain-Kreuzberg gehört und der ist gerade von den Grünen an die Linke gegangen. Und das ist schon bemerkenswert gewesen, dass dieser Wahlkreis, das ist ja der Christian-Ströbele-Wahlkreis, der erste jemals grüne Wahlkreis, jetzt verloren gegangen ist. Aber er ist nicht verwaist.
Ich würde daraus eine Frage machen, Herr Staus, an Sie. Nämlich, also ich habe es ja eben schon gesagt, der Kampagnenmann in der Runde. Wir wollen auf jeden Fall auch das Wahlergebnis noch anschauen, aber bleiben wir vielleicht ganz kurz bei dem Punkt, weil dass die Linke das geschafft hat, führen ja ganz viele auf ihre Kampagne zurück, auf die Frage, was ist da eigentlich in den letzten Wochen nach dem Jahreswechsel passiert. Die Euphorie ist ja noch nicht so krass losgebrochen, als Heidi Reichenick gewählt wurde, aber wohl dann irgendwie doch mit dieser Idee von TikTok, von dieser Rede im Bundestag, wenn man so viele Kampagnen gemacht, begleitet hat wie Sie, wie schauen Sie auf dieses Phänomen Die Linke?
Ja, man muss sagen, dass dieser Wahlkampf überhaupt ein sehr gutes Beispiel, also wenn man sich mit politischen Strategien beschäftigt, dann beschäftigt man sich ja meistens mit gescheiterten politischen Strategien, weil es gewinnt ja meistens nur einer. Und der Rest lag irgendwie daneben, wobei das jetzt bei unserem Wahlsystem natürlich nochmal Erfolge innerhalb einer Niederlage auch zulässt. Aber insgesamt war dieser Wahlkampf definitiv der Wahlkampf der gescheiterten Strategien, sofern überhaupt welche vorlagen. Was jetzt auch nicht immer wahnsinnig leicht ist bei einer vorgezogenen Neuwahl. Da habe ich auch ein paar begleitet im Rahmen meiner Karriere. Und da muss natürlich alles wahnsinnig schnell gehen und alle Gewerke müssen schnell ineinander greifen. Und da ist es manchmal auch tatsächlich einfacher, mit dem Mut der Verzweiflung an so eine Wahl ranzugehen. Und ich glaube, was ich zumindest als Beobachter unterschätzt hatte, bis eben ein paar Wochen vor dem Wahltag, war, dass die Linke natürlich den großen Vorteil hatte, dass irgendwie mit Sarah Wagenknecht nahezu alle Querschläger aus der Partei ausgezogen waren. Und dann kamen sie ja auf diese wirklich brillante Idee mit den Silberrücken. Also das war wirklich großes Kino, die drei zu reaktiviert und diese Kombination von diesen ja zum Teil ja tatsächlich Kultfiguren antreten zu lassen mit einem jungen, frischen Team, aber vor allen Dingen mit einer glasklaren linken Strategie, wo mir als Alt-Juso das Herz hüpfte, weil das natürlich eine klassische linke soziale Strategie war, die gar nicht den großen Wert drauf gelegt hat auf jetzt Außenpolitik, auf Ukraine, auf internationale Beziehungen, sondern die ganz hart im sozialen Bereich und im sozialen Verteilungsbereich angesiedelt war, aber eben auch mit einer klaren Haltung bei Fragen, über die man sich streiten kann, aber die eben natürlich am Ende viele junge Leute, die ja, ich will mal so sagen, unverbrauchter, manchmal auch etwas idealistischer und auf jeden Fall weniger zynisch als vielleicht manche ältere Wähler an die ganze Geschichte rangehen, auch weniger taktisch, gesagt haben, ja, das ist eigentlich sprechen die mich an. Und ich glaube, die TikTok-Geschichte, die war dann on top of it, die hat natürlich dazu geführt und sie war auch, sie war einfach, es war ja die einzige Kampagne, ich habe das auch mehrfach gesagt, auf der Strecke, das ist die einzige Kampagne, die wirklich Spaß gemacht hat und wo man das Gefühl hatte, das sind Leute, die haben Lust darauf, genau diesen Wahlkampf zu führen und für ihre Politik zu streiten. Und da sind die anderen alle kollabiert. Die SPD hat eine sehr fahrige, kommen wir vielleicht noch zu, eine sehr fahrige Kampagne. Die FDP hatte im Prinzip ein strategisches Dilemma, das nicht in der Kampagne zum Tragen kam, sondern in den Jahren davor, und zwar schon einige Jahre zuvor, die also völlig falsche Zielgruppen über die Jahre schon ins Auge gefasst hatte. Und die Union hat zwar im Prinzip eine solide Kampagne hingelegt, hat aber tatsächlich unter ihrem Spitzenkandidaten und seiner und seinen Sponti-Ausbrüchen gelitten, dass sie die eigentlich nicht durchziehen konnte. Und die beiden Parteien, SPD, CDU, CSU, hätten eigentlich einen Wahlkampf um Wirtschaft und Soziales führen sollen. Das hätte beiden sehr gut getan. Es gab natürlich äußere Einflüsse, die AfD beflügelt haben. Aber letztendlich hat auch die Union eben dieses Thema weiter bespielt, was am Ende allen geschadet hat. Und ja, also diese linken Kampagne, die hatte den Erfolg verdient.
Aber mal an euch beide vielleicht, weil du die Silberlockenrücken, wie auch immer, gerade angesprochen hast. Ich hab's ehrlicherweise nicht ganz verstanden, warum da zum Beispiel einer von den drei direkt gewählten Kandidaten von 21 nicht dabei war, Pellmann, stattdessen Bartsch, wo klar war, der gewinnt es im Leben nicht. Also warum war das so genial tatsächlich? Was für einen Nachrichtenwert hat es letztlich bedient, dass da plötzlich drei alte Männer eigentlich auch mit einer unglaubwürdigen Botschaft, nämlich dass sie drei am Ende die Partei wieder retten, angetreten sind. Das, also ich ja. Hilf mir, Frank, und auch ja. Gerne Katharina.
Ja, aber deswegen bist du ja Professor ja. Und ich nicht. Das ist einfach zu verkopft. Das sind einfach Sympathieträger, ja. Und die drei waren bekannt und den dritten, den du gerade genannt hast, kenne ich gar nicht. Und da fängt es schon an. Und die sind einfach, als die drei Herren vom Grill da durch die Lande gezogen haben, quasi so eine Art Seniority-Status, haben aber gleichzeitig ausgedrückt, ich will eigentlich gar nichts mehr. Alles, was ich noch will, ist meine Partei irgendwie in dem nächsten nicht untergehen zu lassen und alles dazu beizutragen, dass sie im nächsten Bundestag sitzt. Und diese Kombination mit diesem jungen Team, eben mit einer wirklich sehr fröhlichen Social-Media-Kampagne, und die war ja nicht doof. Ja? Also das war ja nicht so, dass sie apolitisch gewesen wäre. Es war eine hochpolitische Kampagne, aber eben eine, die vielen Leuten aus dem Herzen gesprochen hat, die gesagt haben, ja, das mag jetzt vielleicht die reine Lehre des linken Sozialismus zu sein, aber immerhin haben die einen klaren Kompass. Und ja, wie ich schon sagte, auch da machte es durchaus Sinn. Und das Kuriose ist ja, dass ein Lindner, kompletter Szenenwechsel, aber ein Lindner hatte eigentlich mal das Potenzial und hat das sogar in einer gewissen Art und Weise auch genutzt in seiner ersten Kampagne. Und Lindner hat die jungen Leute komplett vor den Kopf geschlagen über seine Regierungstätigkeit mit dem kompletten Abkehr von irgendeiner Art von Umweltschutz, bei vielen anderen Fragen, auch bei Bildungsfragen. Also die FDP hat einfach das, was sie den Jungen versprochen hat, und das Image, das sie aufgebaut hat, einfach eine hervorragende Agentur, kenne ich auch, Heimat, und hatte einen hervorragenden Spitzenakteur, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat das nach Hause gefahren, hat dann aber diese Gruppe komplett verprellt und ist jetzt bei den ganz alten Konservativen gelandet. Und deswegen waren diese Gegensätze zwischen diesen beiden Parteien ganz, also nicht nur politisch inhaltlich, sondern auch vom ganzen Auftreten her sehr spannend.
Das ist natürlich auch so, dass wir vielleicht jetzt, könnt ihr, Julia, Thorsten, vielleicht auch mal was dazu sagen, diese stärkere Personalisierung, die wir da auch erleben müssen, ne, mit diesen Silberlocken, die da kamen und das sich irgendwie so wie die coolen Opas präsentiert haben, aber Leute, die man irgendwie kennt, die man mit irgendwie einer Meinung verbindet, mit einem gewissen Auftreten verbindet, auch irgendwie mit immer mit den Ramelow, ne, da hat man irgendwie Candy Crush im Kopf noch und das ist und der Gysi, der ja nie um einen Spruch verlegen ist, der ja schon jetzt schon Social Media Star ungewollt auch war, weil immer irgendwelche Reden von ihm irgendwo gespielt worden sind. Das glaube ich, spielte alles mit einer Rolle. Ich weiß aber nicht, ob das alleine was gebracht hätte, wenn nicht, das wäre jetzt noch meine These, dass der Linken auch geholfen hat, dass diese Aktion der Union, die Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen, in dieser einen Bundestagswoche, dass das mobilisiert hat und gerade bei der Linken mobilisiert hat nochmal. Und vielleicht auch, weil eben SPD und Grüne, na, hieß es immer wieder, ihr geht ja sowieso wieder in Union wieder in eine Koalition und das passiert bei der Linken halt nicht und dass das die Wähler und Wählerinnen nochmal dazu gebracht hat, diese Partei zu wählen und dass ihr das geholfen hat, dass Friedrich Merz eigentlich Heidi Reicheneck auch ein Stück weit mit hochgezogen hat.
Ja, das hat ja interessanterweise Christian Wulff quasi nach dem Wahlkampf gesagt, dass die AfD und die Linke eigentlich Merz einen Blumenstrauß schicken müsste. Aber man muss natürlich auch sagen, es war auch die Reaktion der anderen. Also denn die Linke hat definitiv auch am Ende den Grünen nochmal 2, 3 Punkte genommen, die jetzt schon einen Unterschied gemacht hätten, eindeutig, weil eben sie eben sehr klar reagiert hat auf diese Geschichte. Während Habeck, aber auch die SPD zum Teil ja dann wieder mit Aktionsplänen zur Begrenzung der Migration geantwortet hat, was ja alles irgendwo nachvollziehbar ist, aber auf der anderen Seite steht da eben jemand, der sagt, hier geht es um Menschenrechte, hier geht es um Menschenleben, also tatsächlich auch diesen Idealismus ganz klar anspricht und wo dann eben manche gesagt haben, ja, ich möchte jetzt vielleicht auch, ist mein deutlichstes Zeichen gegen eine AfD ist jetzt nicht die Grünen zu wählen oder die SPD, sondern die Linke.
Eben tauchte im Chat auch die Frage auf nach dem Haustürwahlkampf der Linken. Also Herr Staus, wenn Sie mehr wissen als wir, sagen Sie es. Oder auch Thorsten, du im Zweifelsfall, falls du schon mehr Insights hattest in den letzten 3 Tagen. Das ist natürlich auch für Wissenschaft eine Herausforderung. Wenn man jetzt gefragt wird, ne, wie bewertet man diesen Haustürwahlkampf? Ehrlicherweise müsste man sagen, wenn er nicht wissenschaftlich begleitet wurde, kann man da noch gar nicht so viel bewerten. Es ist sehr schwierig abzuschätzen, wie effektiv das war. Was ich aber raushöre aus unserem Gespräch, ist eigentlich so eine Gesamtkonstruktion, die da irgendwie spannend war. Also da sind die bekannten Silberlocken, die zum Beispiel auch in Berlin stark plakatiert waren, wo vielleicht eben doch eine ältere linke Klientel angesprochen wird. Man kennt sich, ne? Also man kennt die drei. Man fühlt sich da irgendwie vielleicht auch auf eine witzige Art angesprochen. Humor, Herr Staus, haben Sie angedeutet, ne? Welche Kampagne hatte überhaupt Lust, hat Lust gemacht? Und dann hat man online aber wiederum mit Heidi Reicheneck eine ganz andere Zielgruppe angesprochen. Im Grunde ein ganz neues Targeting im Vergleich zu diesen Silberlocken-Plakaten. Und dann kommt eben noch dazu, dass man mit dem Haustürwahlkampf mit einem sehr klassischen Instrument offensichtlich, das ist so meine Wahrnehmung der ersten 3 Tage nach der Wahl, eben auch sehr viel Zuspruch erfahren hat, dass also viele Leute sich davon sehr abgeholt fühlten und dass eben auch nicht alle im Haustürwahlkampf in dem Ausmaß so stark präsent waren wie die Linke und sie damit eben im Grunde auch sich ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten konnte. Wohlgemerkt, aber ja vor allem, soweit ich das weiß, aber Thorsten, da weißt du vielleicht mehr, in Berlin und in anderen Großstädten und jetzt nicht sozusagen in der Breite, in der Fläche. Ne? Also dieser Haustürwahlkampf hat ja auch an spezifischen Orten stattgefunden.
Das ist ein spannender Punkt, finde ich ohnehin mit Blick auf die Linke. Auch wenn man sich so das Profil anschaut der Wählerinnen und Wähler der Linken, dann ist es keine klassisch alte Linke. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie gut sie bei ArbeiterInnen, Arbeitslosen abgeschnitten haben, jetzt auch nicht schlecht, aber da würde man ja durchaus einen starken Ausschlag erwarten. Bei einer linken Partei ist aber gar nicht so. Das ist auch in sehr urbanen Milieus konzentriert und ich glaube, da hat man, also einfach von der Masse des Haustürwahlkampfs, was ich so lese und höre, muss das wirklich immens gewesen sein, wie viel Freiwilliges es da auch gegeben hat. Und auch interessant, in Berlin, also Marzahn-Hellersdorf zum Beispiel, war man wohl nicht unterwegs, sondern hat den Wahlkreis eigentlich, ja, ich will nicht sagen aufgegeben, aber zumindest nicht so als Key Battleground State, würde man vielleicht in anderen Kontexten sagen, identifiziert, sondern ja, da sehr bewusst einfach auch die Ressourcen gesteuert. Man weiß, dass das gut funktioniert. Plötzlich steht da Politik vor der Tür. Das überrascht Leute. Das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, die da kommuniziert wird. Und wenn du dann noch, und das hat Frank ja eben gesagt, 3, 4 coole Sätze hast, die du auch sagen kannst in diesem kostbaren Moment, wenn die Tür aufgeht, ist ja auch hilfreich dann, wenn dann noch was kommt, funktioniert das offenkundig ganz gut. Ich frage mich trotzdem, man ist ja wirklich so ein Phänomen der letzten 3, 4 Wochen gewesen. Mhm. Also wie, was wir jetzt eigentlich sagen würden, wenn sie auch bei 4,9 gelandet wären. Ne? Ja, irgendwie schon Respekt, aber...
Ja, das ist genau der Punkt. Ich meine, ich habe sehr oft genug auf Kampagnenseite mitgemacht. Also wenn du gewonnen hast, war alles brillant. Und wenn du verloren hast, war alles scheiße. Damit muss man klarkommen. Und wahrscheinlich war nicht alles so brillant, wie wir es jetzt sehen, aber es war zumindest erfolgreich. Und ich würde auch mit dieser Haustür-Wahlkampf, also ich weiß schon, dass er auch sehr viele andere wirklich massiv Haustür-Wahlkampf betrieben hatten. Aber das ist halt einfach der Punkt, entweder du hast Momentum oder du hast keines. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie wirst du empfangen? Aber der andere Punkt ist, es war einfach eine strategisch gut aufgesetzte Kampagne. Also die haben halt tatsächlich genau geguckt, sie brauchten halt diese Stimmen und sie brauchten vor allen Dingen auch die Zweitstimmen plus natürlich von der ersten Strategie her die Direktmandate, aber vom, als sie dann gesehen haben, okay, ja, hallo, da geht ja was, da geht es natürlich darum, so viele Stimmen wie möglich zu holen und die holst du halt nicht, wenn du auf irgendwie 5 Menschen auf 1 Quadratkilometer in Mecklenburg-Vorpommern suchst, sondern die holst du halt in den Städten und da auf relativ engem Raum und da kannst du natürlich auch strategisch sehr gut runterbrechen, wo ist eigentlich meine Klientel und wenn das jetzt die Beobachtung war, dass die in Marzahn-Hellersdorf jetzt weniger unterwegs waren als anderswo, ein Wahlkreis, wo es ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU gab, dass die AfD dann gewonnen hat, dann war das sicherlich auch eine strategische Entscheidung zu sagen, das ist, den geben wir auf und das ist ja auch Teil einer Strategie, also quasi auf Lücke Wahlkampf zu führen, die man aber umsetzen muss. Das ist übrigens eine Strategie, die SPD häufig vernachlässigt hat in ihrem, ich sag mal, Verlusttrauma, dass sie jetzt halt von 15% kommt und nicht von 30. Eine Strategie sieht völlig anders aus, wenn du von 15 auf 20 kommen willst, als wenn du von 30 auf 35 kommen willst. Und das ist, glaube ich, noch nicht so endgültig umgesetzt in manche anderer Parteien.
Obwohl ja der Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf ja auch deswegen auch nochmal interessant ist, weil wir gerade über Haustürwahlkampf und spezielle Zielgruppen zuschneiden und so geredet haben, ist ja der CDU-Abgeordnete dort oder frühere Mario Chaya, ja einen Wahlkampf gemacht hat, der ja völlig abgekoppelt war von der großen CDU-Kampagne und das schon im letzten Wahlkampf. Der war sehr auf die Person zugeschnitten, der war sehr auf lokale Probleme zugeschnitten, der hat ja, glaube ich, damit Wahlkampf gemacht, dass er eben nicht für den Taurus stimmt im Bundestag und so, hat er ja auch tatsächlich nicht getan, nachweislich. Und das hat vor dreieinhalb Jahren hat das super funktioniert. Und dieses Mal hat das jetzt offenbar gar nicht mehr funktioniert. Und ich weiß nicht, ob die AfD in dem Maße unterwegs war, wie er das war, und hat trotzdem diesen Wahlkreis geholt. Also das sehen wir ja auch an anderen Wahlkreisen, wie ich habe die Kandidatin für Chemnitz mal getroffen von der CDU, dieser Alexander Gauland kandidiert dort. Der wohnt in Potsdam, auf dem Wahlzettel steht, er ist in Frankfurt-Oder gemeldet. Aber er lebt in... es tritt in Chemnitz an und trotzdem gewinnt er diesen Wahlkreis. Also das geht in zwei Richtungen, ne?
Ja, das hat aber auch, Das hat auch damit zu tun, dass den AfD-Wählern wirklich alles egal ist. Also die wählen einfach durch. Die machen ja auch kein großes Zweitstimmen-Abwägen oder sonst was. Insofern die Chaya-Strategie, die war jetzt nicht völlig unerfolgreich. Es war sehr knapp. Und immerhin für einen CDU-Kandidaten in Marzahn-Hellersdorf. Das muss man auch sagen. Aber wie gesagt, wenn wir 30, 35% AfD-Zweitstimmen in einem Wahlkreis haben, dann haben wir auch 30, 35% AfD-Erststimmen. Also das passiert eigentlich fast nie, dass da Unterschiede gemacht werden. Und ich glaube außerdem noch, dass dieses Wahlrecht für viele Menschen, ich glaube, die meisten haben gar nicht mitbekommen, dass es ein neues gibt. Das ist erstmal das eine. Und die es mitbekommen haben, wussten nicht so richtig, was das jetzt eigentlich am Ende bedeutet. Also um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Ich habe halt wie immer durchgewählt. Aber letztendlich glaube ich schon, dass man das bei Chaya am Ende, ich kenne mich ein bisschen aus, weil mein Mitarbeiter Ben Schneider hat dafür die SPD kandidiert, ein sehr aussichtsloses Rennen, aber er ist jung und hat noch eine große Zukunft vor sich. Aber deswegen kenne ich mich da in dem Wahlkreis ein bisschen aus. Aber das war tatsächlich eine Zuspitzung, dass am Ende natürlich das, was wir auch zum Teil schon aus den Landtagswahlen im Sommer kannten, dass diejenigen, die taktisch gewählt haben, dann gesagt haben, okay, wenn ich jetzt nicht möchte, dass ein AfD-Kandidat auf 1 kommt, dann muss ich halt den CDU-Kandidaten in diesem Fall wählen. Insofern, es hat ein bisschen geklappt, aber ich glaube, irgendwo war auch das Thema einfach durch. Das Thema Ukraine, obwohl es ja eigentlich durch den Wechsel in Washington nochmal eine andere Präsenz hatte, hat ja im Wahlkampf eigentlich keine Rolle gespielt. Es war vielleicht auch, weil irgendwie vielen Menschen klar geworden ist, dass wir vielleicht gar nicht die große Rolle spielen, die wir dachten, dass wir sie spielen in diesem ganzen Gemengelage. Und insofern fiel das sowieso irgendwie durch den Rost als Thema.
Darina, ich würde noch mal anknüpfen wollen an der Stelle. Du hast ja eben schon von deinem Moment im Konrad-Adenauer-Haus am Sonntag berichtet und hast die Ostministerpräsidenten der CDU erwähnt, die alle herausgefordert sind durch die AfD, nicht erst seit Sonntag, sondern auch die Landtagswahlen im letzten Herbst haben das ja eindrucksvoll gezeigt. Du beobachtest ja beim Deutschlandfunk vor allem die Union. Du bist also den ganzen Wahlkampf über dran gewesen an Carsten Linnemann, der Partei, diesem Wahlkampf, der Kampagne. Was würdest du sagen, gibt es jetzt kritische Stimmen? Gibt es die Diskussion, ob man Dinge hätte anders machen müssen? Also zwei Beispiele. Die Idee wäre es doch besser gewesen, den klassischen Wirtschaftswahlkampf zu Ende zu führen und eben nicht das Thema Migration nochmal so groß zu machen. Hätte man vielleicht auch anders, hätte man im Osten anders Wahlkampf machen müssen, als man es gemacht hat. Was hast du so aus der Beobachtung der Partei mitgenommen und was hörst du jetzt in der Nachlese nach diesem Sonntag?
Also ich habe das Gefühl, die sind jetzt noch sehr am Anfang der Analyse, was tatsächlich schiefgelaufen ist, auch wenn man die Wahl tatsächlich gewonnen hat und wahrscheinlich den nächsten Bundeskanzler stellt. Aber man weiß schon, dass man eben gekommen ist nach Ampelbruch von, ich glaube, bei Allensbach 36, 37, bei anderen Umfrageinstituten 33, 34, muss man immer ein bisschen auseinanderhalten. Und dann eben bei diesem Ergebnis gelandet sind, also doch ganz schön abgerutscht sind und das Potenzial ja offenbar nicht nutzen konnten, dass die Leute so frustriert waren von der Ampel und dass man eine hohe Wahlbeteiligung, die offenbar auch nichts genutzt. Das muss man jetzt alles.
Beziehungsweise Sie haben von den Ampelparteien Stimmen ge gezogen,
Genau.
ne?
Aber
Und auch aus dem Lager der Nichtwähler, aber Sie haben zum Beispiel an die AfD eben auch über 1 Million Stimmen
genau,
verloren.
also man hat am Ende ist nicht über die 30%-Marke. Das war ja eigentlich das Ziel, 30% plus. Und jetzt ist eben die Frage, woran lag es? Lag es am Wahlkampf? Also hat man vielleicht diese ganzen Social-Media-Geschichten ein bisschen verpennt? Also ich habe festgestellt, dass das erst so sukzessive gegangen ist, dass man in diese Social-Media-Geschichten eingestiegen ist. Das ist natürlich immer eine Ressourcengeschichte. Das ist auch eine Sache wie legt man das an? Man kann ja nicht so einen Wahlkampf machen also wenn alle so einen Wahlkampf machen würden wie Markus Söder, dann hätten wir einen komplett politikleeren Wahlkampf. Ja? Das bringt ja am Ende des Tages auch wahrscheinlich wenig.
Hat ihm
Danach
auch wenig gebracht in Bayern, muss man sagen. Das Ergebnis ist deutlich unter
ganz
den
genau, das
Erwartungen
ist, ne,
geblieben.
37 ist jetzt nicht das, was man sich bei der CSU erwartet hat. Hat diese eine Woche mit der AfD im Bundestag, hat das geschadet oder genutzt? Also es gibt diejenigen, die sagen, es hat geschadet, und dann gibt es aber diejenigen, die sagen, nee, das war total gut, gerade im Osten, wo man gesagt hat, endlich setzt sich die CDU mal durch und bei diesem Thema und jetzt macht man nicht mehr Kompromisse. Und außerdem haben wir jetzt endlich mal wieder Debatte in der Mitte des Parlaments gehabt und so. Die Erzählung gibt es auch, und dass man dann aber danach nicht Kompromiss, also dass er danach zu sehr den Kompromiss wieder nach vorne gestellt hat und schon wieder auf die anderen zugegangen ist. Also das sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Erzählungen, aus denen man jetzt lernen muss. Was da im Osten, ich glaube, das muss man sich wirklich nochmal genau angucken, das kann man vielleicht gar nicht nur an der Bundespartei festmachen, ne? An diesem einen Wahlkampf, an diesem einen Kandidaten, sondern da kommt ja wahrscheinlich sehr, sehr viel zusammen an Politikverdrossenheit, an einer AfD, die da überall präsent ist oder zumindest vorgaukelt, überall präsent zu sein. Und dass man das eben mit kleinen Landesverbänden vielleicht gar nicht so erreichen kann, auch wenn die AfD selber klein ist, aber die hat eben eine ganz andere Durchschlagskraft. Also das, glaube ich, wird alles noch jetzt analysiert, aber das versetzt schon so ein bisschen in Panik, jetzt gerade mit Blick auf die Landtagswahlen, dann die noch kommen. Sachsen-Anhalt, glaube ich, ist die nächste, die ansteht, die man gewonnen hat, ja mit einer sehr starken Personalisierung auf Rainer Haseloff. Aber wer weiß, ob der dann eben nochmal antritt und ob da nicht ein anderer ist. Und dann muss man gucken, ob man das so wieder hinkriegt oder ob es dann vielleicht möglicherweise zu spät ist.
Ich fand eine Geschichte bezüglich der AfD ganz spannend, die mich selber ein bisschen erschrocken hat. Also wir können ja diese Erzählung, dass die AfD ein Ostphänomen ist, können wir jetzt nach dieser Bundestagswahl ja eigentlich endgültig knicken. Weil bei der Verteilung war es ja so, wer die AfD steht bei 18% im Westen. Und diese Differenz zwischen den 18% im Westen und den, weiß ich nicht, 32, 33 im Osten hat ja am Ende nur ungefähr 3% Punkte im Gesamtergebnis ausgemacht, also dass sie dann eben auf die 21 kam, aber die 18 im Westen, und das kann man eigentlich Bundesland für Bundesland durchgehen, also sehr stark in Baden-Württemberg beispielsweise, aber auch in anderen Ländern.
Das ist, Bayern.
Genau, das ist schon auch, auch Bayern. Also 18,
der Wahlkreis mit dem stärksten Zweitstimmergebnis im Westen ist der Wahlkreis Deggendorf mit über 29.
Genau. Genau. Und ich wollte damit nochmal, weil das vielleicht nicht alle so mitbekommen haben, das war für mich schon ein richtiger Schlüssel, dass jetzt nicht der Osten jetzt diese Partei dann am Ende, weil, wie gesagt, geht ja arithmetisch gar nicht, weil da wohnen ja vergleichsweise wenig Menschen und Wahlberechtigte, sodass bei der Zweitstimme das eigentlich schon mal gar nicht funktionieren kann, eine Partei so hoch zu pushen. Was wir beim BSW auch am Ende gesehen haben, das hat dann halt eben nicht funktioniert. Aber man braucht ja den Osten gar nicht. Also wenn es im Westen der Republik 18% sind, dann ist man ja schon safe zweitstärkste Kraft.
Thorsten, du siehst aus, als würdest du nachdenken.
Das ist so spannend, und zugleich wollte ich eigentlich noch einen anderen Punkt anreißen, der euch ja auch beide betrifft. Nämlich nochmal so mediale Begleitung dieses Wahlkampfs. Wir sind ja unter dem Stichwort Wahlnachlese unterwegs. Es gab sehr viele Duelle, Quadrelle, die nach meiner Meinung immer noch Tetraelle hätten heißen müssen, aber das wird auch verkopft, Anne Frank, ich weiß. Gab es irgendwas, wo ihr gesagt habt, hey, das war medial ein cooles, neues oder sonst irgendwas, so ein Takeaway aus der massenmedialen Begleitung dieses Wahlkampfs, was euch überzeugt hat oder auch wo ihr sagen würdet, das bitte nie mehr wieder? Wie ist so euer Blick auf das, was wir da so erlebt haben?
Also mir war es ein bisschen zu viel, dieser Triple, Quad, Okto, Ähle, irgendwas. Obwohl, muss ich ehrlicherweise sagen, diese großen Runden mit den, wenn es um die Kanzlerkandidaten ging, fast immer noch ein bisschen aufschlussreicher fand als diese Kanzlerkandidatenrunden. Ich habe mal so eine ganz kleine Runde gesehen in Bayern mit den Spitzenkandidaten. Das war sehr inhaltlich und da sind die Unterschiede sehr stark zum Tragen gekommen. Und ich fand auch diese Schlussrunde, glaube ich, hieß ich, also dieses Okto-Dings da, fand ich auch irgendwie recht, fand ich fast ein bisschen aufschlussreicher als anderes. Bei diesen anderen Runden, gerade bei den Duellen, hat mir sehr oft die Erklärung gefehlt. Ich hatte immer das Gefühl, da bleibt man, wenn man sich nicht komplett auskennt, so ein bisschen in der Luft hängen bei allen möglichen Themen. Sei es Steuern, sei es Migration, da werden dann so Buzzwords in die Runde geworfen, die sicher bei dem einen oder anderen verfangen, aber so, welches Konzept steht jetzt genau hinter wem, finde ich, ist oft nicht ganz so klar geworden. Und das fand ich ein bisschen schade. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich am Ende des Tages Leute nochmal in die eine oder andere Richtung überzeugt hat, außer vielleicht, was die Persönlichkeit eines Kandidaten dann betrifft.
Also was mich... Ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust, weil auf der einen Seite fand ich jetzt die klassischen Duelle, die auch von den klassischen oder die klassischen Formate, die auch von den klassischen Hauptstadtjournalistinnen geführt wurden und Journalisten, die fand ich wahnsinnig einfallslos von der Fragestellung her. Da hatte ich immer das Gefühl, die können sowohl die Kandidaten als auch die Journalisten irgendwie auch eine Woche vorher schon blind aufschreiben und auch beantworten. Und mir ging es auch wahnsinnig gegen den Strich, dass wirklich alle erstmal mit einer viertelhalben Stunde Migration angefangen haben, als dass jemand, der vielleicht die zweite oder dritte Sendung sagt, lass uns doch mal bitte mit Wirtschaft anfangen, weil hier Millionen von Menschen sich gerade Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen. Also dass man wenigstens mal die Reihenfolge ändert. Und dann gab es eben noch die so umstrittenen Formate, sage ich jetzt mal RTL, Günter Jauch und andere, der natürlich jetzt auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch dann zum Teil andere Fragen stellt. Ich meine, die passen mir nicht und der wird natürlich gedisst von den ganzen Hauptstadtjournalisten am Tag danach oder gleich in 20 Minuten danach oder in der Live-Kommentierung, wie unpräzise er fragt und so weiter und so. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, vielleicht der Zuschauer ist ja auch nicht immer so wahnsinnig präzise und vielleicht bekommt man da auch einen Zugang über so eine Person und vielleicht haben da auch Leute zugeschaltet, weil sie gesagt haben, der Jauch macht das und der kann doch auch so schön Ratespiele machen und dann hat man einfach einen anderen Zugang. Ich glaube, wir schauen da manchmal auch so ein bisschen mit so einer Brille des, des Polit-Nerds drauf. Aber wie gesagt, ich hätte mir bei der Fragestellung, die fand ich wirklich häufig, boah, da dachte ich, ja, das unterscheidet sich jetzt eigentlich auch nicht von einer klassischen Lindner-Maischberger was auch immer Runde und die fand ich ein bisschen denkfaul, diese Fragen.
Interessant waren ja diese Bürgerformate, fand ich auch, also dass es da jetzt, ja, da waren die Fragen halt einfach oft anders, weil die aus Lebensbereichen waren, nicht immer gibt es dann präzise Antworten drauf, weil man nicht ganz konkret helfen kann, aber gibt doch mal noch mal einen anderen Einblick in Themen, die Leute eben umtreiben. Und ich finde, das ist nicht so ganz vergleichbar mit den journalistischen Formaten, weil man als Journalistin natürlich sich immer irgendwie den großen Bogen überlegt und dann muss man überlegen, setze ich bei der Frage noch nach oder setze ich bei der nicht nach und bin zeitlich begrenzt. Das hast du natürlich bei diesen Bürgerformaten nicht. Da geht es dann kreuz und quer. Man kann es zwar ein bisschen bündeln, aber man muss sich keinen großen Bogen überlegen. Und trotzdem kommen da oft dann Fragen oder Antworten raus, die so eben bislang nicht gestellt worden sind. Und wir haben auch gemerkt, dass die Persönlichkeiten von Kandidaten und Kandidatinnen da ja auch manchmal zutage treten, wenn sie von Bürgern und Bürgerinnen in die Mangel genommen werden.
Ja, es gab ja auch so ein paar, ich erinnere mich nur an eines ehrlicherweise, aber wo auch einfach was journalistisch moderiert war, das war diese, ich habe leider den Namen vergessen, FDP, BSW, Linke und CSU-Runde, wenn ich es recht rekonstruiere, wo dann zum Beispiel eine Bürgergeldempfängerin saß und mit der kurz gesprochen wurde. Und das war eine völlig andere Diskussion über Bürgergeld. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Ich glaube, das wäre in anderen Kontexten auch so. Im Lichte einer Betroffenen, als diese üblichen rein abstrakten Diskussionen. Also insofern gibt es ja vielleicht auch Mittelwege, wie man journalistisch moderierte Formate trotzdem, will jetzt nicht lebensnäher sagen, aber doch sozusagen anders runterbricht und da andere Anknüpfungspunkte schafft. Fand ich ganz bemerkenswert, ne? Ich fand, es hat einen riesen Unterschied gemacht an der Stelle, für die Debatte auch.
Ja. Ja, wir müssen uns auf der anderen Seite auch immer vor Augen halten. Wir haben ja, glaube ich, beim Duell, das war, glaube ich, der Peak mit 12 Millionen und andere. Also die hatten alle gute Quoten, also auch Sendungen, wo ich gar nicht dachte, oh mein lieber Gott, wenn da 6-7 Leute stehen, durcheinander quasseln, wer tut sich das an? Aber finden sich immer noch ein paar Millionchen, die das tun und auch zu Recht so. Ich bin mir halt nicht sicher, wie die Überschneidung aussieht, ne? Weil wir mal 60 Millionen Wahlberechtigte gucken jetzt von den 12 Millionen alle dann auch das andere. Ist es im Prinzip wie bei den Polit-Shows, die letztendlich auch immer von den gleichen Leuten gesehen werden, aber dann vielleicht journalistisch noch ein bisschen über den Tellerrand hinausstrahlen, weil sie am nächsten Tag oder bewertet werden. Aber letztendlich reden wir hier wahrscheinlich über maximal 15, 16 Millionen Menschen insgesamt, also unterschiedliche Menschen, die sich diese Sachen angeguckt haben. Da bleibt ja natürlich die große Frage, wie informiert sich eigentlich der Rest? Schaut er sich das nicht an, weil er der aufgeklärte Citoyen ist, der sowieso den ganzen Tag Zeitungen liest und eigentlich sowieso schon alles besser weiß? Oder haben wir eben mit einem großen, ja, letztendlich auch mit einer immer größer werdenden Menge an Menschen zu tun, die sich nicht nur das nicht anschauen, sondern vieles andere eben auch nicht. Und da muss ich gar nicht die Mediendebatte aufmachen, ne, dass immer mehr Menschen ihre Infos streamen. Aber vielleicht kommen wir da auch mal ein bisschen näher auch nochmal an das Phänomen von Linke und zum Teil natürlich auch AfD bei den jungen Wählerinnen und Wählern, von denen wir ja wissen, dass sie im Prinzip, dass niemand mehr von denen lineares Fernsehen schaut und auch eigentlich auch niemand Radio hört oder was auch immer, sondern das alles, was dort passiert, läuft über Streaming und eben mit dem Wegfall häufig von Nachrichtensendungen und vielen anderen. Das passiert auch bei Älteren, aber bei Jungen ist es halt so 80, 90% der Fall. Und insofern wird das schon ganz spannend sein, das in Zukunft zu analysieren, weil du kannst natürlich in so einer Kampagne, wenn die dann tatsächlich präsent ist und wenn die Momentum erreicht, jetzt auch von der Linken, aber eben auch von der AfD, die ja einen ganzen Kulturkreis quasi in diese sozialen Medien reinbringt, da müssen wir uns halt ernsthaft überlegen, wie weit haben die in dieser Zielgruppe noch eine Relevanz? Wer schaut sich das überhaupt an und wer versteht eigentlich das, was da gesprochen wird? Und weil da bin ich auch wieder bei dem Beitrag von eben. Das Duell, das war schon ein Duell von sowohl von den Journalisten als auch von natürlich Kanzler und Kanzlerkandidat, das eben auch sehr schnell wieder in eine distanzierte Sprache abgerutscht ist.
Ich finde, da sind ganz spannende Punkte drin. Unter anderem taucht auch gerade hier im Chat nochmal der Hinweis auf, dass natürlich auch die Clips, also die Snippets aus diesen TV-Sendungen dann in Social Media doch wieder auch Reichweite erzeugen. Ich habe mich selber gerade noch gefragt, ob wir bei der nächsten Wahl womöglich dann im digitalen Raum, also wir sind ja jetzt hier gerade zu viert im Insta Live, ist die Frage, ob Insta irgendwann erweitert auf 8 oder so, damit dann alle mitmachen können. Aber ob die Zukunft auch da sich, ob sich da was verändern wird, dass man einfach versuchen wird, auch über ganz andere Kanäle wirklich solche Formate anzubieten, wie wir sie bislang eben im linearen Fernsehen vor allem kennen. Aber wir sind am Ende oder wir sind eigentlich ehrlicherweise sogar schon über unsere Zeit, die wir uns vorgenommen hatten für eine erste Wahl nach Lese. Ich hätte noch sehr viele Fragen, liebe Katharina, lieber Frank Staus, die jetzt nicht besprochen wurden. Aber es ist vielleicht auch eben ein ehrgeiziges Vorhaben, eine solche Wahl in 45 Minuten zu verhandeln. Und deswegen werfe ich, ohne dass ich es mit Thorsten Faas abgesprochen hätte, ganz verwegen in den Raum. Vielleicht wollen wir uns noch mal wieder treffen. Demnächst und noch mal ein bisschen, wenn auch die Nachlese in den Parteien, ne, Katharina, du hast angedeutet, das fängt erst an, da sind jetzt ganz viele Notwendigkeiten, neue Fraktionen, die sich konstituieren, die anderen wollen Regierungen bilden. Also da ist viel Bewegung noch, aber vielleicht haben wir noch mal eine Gelegenheit, wenn dann diese neue Regierung auch steht, so sie denn steht, und noch mal ein bisschen tiefer in diese Wahlnachlese zu gehen, wenn auch die ersten Daten und Studien da sind. Thorsten, auch wir haben, du hast bei uns an der Arbeitsstelle eine Wahlstudie auf den Weg gebracht. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und insofern sage ich vorläufig nur für heute schon mal ganz lieben Dank. Und Thorsten hat das wirklich letzte Schlusswort.
Ich habe wenig hinzuzufügen, außer diesen Dank mit allem Nachdruck zu unterstreichen. Für heute so ein Stück weit ja auch wenn du natürlich zu Recht die Möglichkeit der Fortsetzung in den Raum geworfen hast, auch für die Runden, die wir insgesamt hatten, für diejenigen, die immer dabei gewesen sind. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch heute. Insofern vielen, vielen Dank. Ich glaube, an sehr vielen Stellen ist es uns gelungen, Wissen mal in so eine Debatte oder einfach Aspekte einzubringen, die sonst oft zu kurz kommen. Das lag auch an den Gästen, die wir hatten. Insofern danke allen, die dabei waren, aber heute danke Katharina, danke Frank fürs Dabeisein, for sharing thoughts and insights. Das war super und danke auch dir, Julia, für das immer mitmoderieren. Auch das hat viel Spaß gemacht. Schönen Abend allerseits und gucken wir mal, was noch kommt.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung. Ciao. Ja, ciao. Tschüss.